mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.
Ich begrüße unsere Zuhörer heute ganz besonders herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe mit den Waffeln einer Frau. Wir haben heute Esther Schweins hier im Studio und Clemens lacht immer noch, denn Esther Schweins und ich, wir mussten uns gegen Ende des Gesprächs vorstellen, wie es wäre, ein Lutschbonbon in Antonio Banderas Mund zu sein. In diese Richtung geht das Gespräch.
Hat ihr sehr gut gefallen, würde ich sagen. Wobei sie ist ja nicht nur das Lutschbonbon von Antonio Banderas, sie ist auch demnächst die neue Ehrenbürgerin von Bad Wimpfen.
Ja, oder von Firnheim. Sie hat mehrere Optionen angeboten. Falls der Bürgermeister der einen Stadt nicht zugehört hat, hat sie immer noch die Gelegenheit, vielleicht den anderen irgendwie ins Boot zu holen. Denn ich habe mich natürlich schon gewundert, so eine berühmte Frau, ob die dann in ihrem Heimatort vielleicht so eine Straße hat, die nach ihr benannt
kommt
wurde.
Kommt jetzt. Der Esther Schweins Wendehammer.
Der ist kurz vor Fertigstellung. Wir sprechen uns gegen blauglänzende Ziegel in Neubaugebieten aus. Und wir reden auch ein bisschen über gut sein zu sich selbst, gut sein zur Welt, zu den Kindern und zu Männern.
Und über einen tollen Film, in dem ihr beide, du Teil 1, die Teil 2 mitgespielt habt.
Mit dem kleinen Unterschied, ich hatte eine kleine Nebenrolle. Sie spielt wohl offensichtlich was Größeres. Aber gut, es soll jetzt auch keine Zickigkeit hier bei mir so rauskommen. Ich freue mich jetzt nochmal reinzuhören in das Gespräch mit Esther Schweins mit den Waffeln einer Frau. Es geht los, Ladies and Gentlemen. Mir gegenüber sitzt eine, wie soll ich sagen, leicht übernächtigte, aber schön wie immer seiende Esther Schweins.
Guten Morgen.
Guten Morgen, mein Schätzchen. Wir verfallen automatisch ein bisschen in den Kurpfälzer Dialekt. Merkst du das eigentlich?
Kurpfälzer, ja. Also du kannst ja beim Kurpfälzer bleiben. Ich muss gleich umschminken, weil sonst ist das Nestbeschmutzung. Ich muss zurück in den Fanamer Dialekt, sonst kriege ich zu Hause.
Ist Mannem nicht Kurpfalz?
Mannem ist, kennst du das, als der liebe Gott die Bundesländer verteilt hat?
Nee.
Da war alles schon fort, alle 15, und dann hat er gesagt, so, jetzt habe ich noch ein ganz schönes Fleckchen Erde, hat er gesagt. Das ist die Pfalz. Und dann hat er gesagt, und du hin in der letzte Eck, du hast noch nichts, du kriegst die Pfalz. Dann hat der gesagt, ach weh, was, lieber Gott, Pfalz.
So, die Pfalz. Also Mannheim ist sehr schön. Es kommen viele Leute aus Mannheim.
Ich komme aber aus Firnheim.
Ach so, ja. Aus Firnheim kommt
wieder
keiner,
ganz
oder?
Deutlich drauf. Ich muss immer.
Aber Firnheim ist ja nicht gleichbedeutend mit Mannheim. Ich würde jetzt den Unterschied zwischen Mannheim und Ludwigshafen verstehen. Aber Firnheim ist, was ist das denn? Mannheim ist der Parkplatz von Firnheim.
So möchte ich es ausdrücken. Mannheim ist der Parkplatz vom Rhein-Neckar-Zentrum, das wozu Firnheim gehört.
Ah, und da kann man schon. Das heißt, der ganze Rhein-Neckar-Kreis kommt zu euch zum Einkaufen.
Genau, wenn die Feiertage habe, ist bei uns voll. Und da kannst du in Mannheim, Käfertal, kannst du parken. In der Benjamin Franklin Village, kannst du parken.
Ja. Wann warst du zuletzt im Main-Neckar-Zentrum, um dort vielleicht eine blickdichte Strumpfhose zu kaufen? Oder was kauft man denn da? Vitamin-C-Tabletten, da gibt's ja immer so alles, oder?
Dass du das so nachvollziehen kannst. Natürlich, wenn ich meine Mutter besuche in Firnheim,
ja?
Jetzt reden wir mal nicht von den letzten 18 Monaten, ist man nirgendwo hingegangen, um auch keine Vitamin C-Tablette im Rheinland zu
nehmen. Bringt eh nichts, Vitamin C-Tabletten, glaube ich.
Nein. Aber natürlich geht man dann, weil man kurz vor Weihnachten was vergessen hat, ins Rhein-Neckar-Zentrum.
Oh, meistens die Lichterkette. Die Lichterkette, kurz
wenn
vor Weihnachten.
Das Birnchen,
die Lichterkette, die war ja letztes Jahr schon kaputt. Hab sie aber kaputt in die Kartons gelegt und so. Und dann geht man los und dann sucht man. Und wo findet man sie? Wenn dann nur im Main-Neckar-Zentrum. Die uns hoffentlich ab heute mit einem größeren fünfstelligen Betrag sponsern werden.
Genau. Ja.
Dort findet man die Lichterkette.
Da geht man zu Hattie. Das Hattie gibt's aber schon lange im Karstadt, aber es merkt
ja,
sich keiner.
Ja, gibt's auch bald nicht mehr, glaube ich. Ja. Und dann kriegt man dort einfach alles, was man immer schon mal haben wollte. Feiern die dich richtig doll, wenn du da aussteigst, dass Chöre skandieren, Esther, du bist eine von uns. Irgendwie sowas. Gibt's irgendwas, was man dir hat zuteil werden lassen?
Sonheims Tochter. Fernes Tochter.
Goldenes Buch der Stadt, irgendwie sowas.
Sag mal, ich muss fragen.
Eine Sackgasse, die nach dir benannt wird?
Wenigstens ein Feldweg draußen bei der Tante Anna, beim Schäferhundzüchterverein.
So.
Da könnte was drin sein.
Der Esther-Schweins-Allee. Mir schwebt ja eine Allee vor.
Ich möchte, die Kamera leuchtet. Seht ihr das Glänzen in meinen Augen jetzt? Ich meine, ich bin 51 Jahre alt, ich kann ja auch mal selber ins Bürgerhaus gehen.
Ja, und einfach,
Kinder, wir haben
ich wäre
ja
hier.
Vergessen.
Ja, ganz genau. Und jetzt schaut mich nochmal an und dann überlegt euch einfach mal, ob vielleicht irgendwo im Neubaugebiet eine kleine Straße frei wird, weißt du? Und sei es nur ein kleiner Wendehammer. Der ist der Schweinswendehammer.
Der Schweinswendehammer baut doch eure Häuser schöner. Bitte überall in diesen Städten, in denen es so viele Neubaugebiete gibt.
Ja.
Und bitte, bitte schottert doch nicht eure Vorgärten zu.
So, da sind wir schon mal gleich genau beim richtigen Thema. Weil jetzt, du hast völlig recht. Man darf natürlich, und meine Mutter sagt immer zu mir, wenn ich sage, guck dir dieses Haus an, Mama, es ist eine Belastung für die Umwelt, für alle Menschen, die dran vorbeigehen, dann sagt meine Mutter, das ist Geschmackssache, die finden euer Haus vielleicht auch nicht schön. Und dann sage ich, doch. Finden sie schon.
Schon.
Glaube ich.
Wenn man sie fragen würde.
Ja, genau. Blaue Ziegel, blau glänzende Ziegel auf dem Dach. Du weißt, was ich meine. Blaue Zäune, blaue Türen, blaue Fenster. Gibt's ja alles. Menschen, die sich einfach mal frei machen von allem, was die sagen, sowas gibt's im ganzen Landkreis nicht. Richtig. Hast du dich schon mal gefragt, warum? Weil es scheiße aussieht. Diese ganzen Sachen, die müssten verboten werden. Aber das ist vielleicht ein bisschen zu wenig Freidenken.
Also jetzt muss man ja nur innerhalb dieses engen Rahmens, der den Baubestimmungen, der vorgegeben ist, ist es ja nun wirklich schwer, aus der Reihe zu tanzen. Und wenn es dann wirklich nur blaue, glänzende Ziegel sind, ich finde das ein Phänomen. Gibt es auch in Weinrot, man kann sich darüber streiten,
ja, klar.
Was schöner ist. Da muss man reden. Wendehammer. Ich würde meinen nach mir benannten Wendehammer würde ich einmal im Monat bereitstellen für Gespräche über.
Hast du einen Anruf? So. Wer ruft dich jetzt an? Zeig ruhig mal. Nee, muss nicht dran gehen.
Das
aber.
Bürgerhaus Firnheim.
Die melden sich schon. Oh, was wird der Big Ben klingelt, wenn bei Frau Schweins jemand anruft?
Mhm. Ja. Aber das ist doch eine vierspurige Straße. Lena, ich sitze mit Barbara im Podcast. Du kannst jetzt deine Stimme verstellen. Ja, ich kann sprechen. Du könntest deine Stimme verstellen.
Du kannst eigentlich nicht sprechen. Entschuldige bitte, du bist mitten im Interview.
Ich kann nicht sprechen. Wir sprechen gleich. Ja, das tue ich. Tschüss. Das war meine Agentur.
Oh, vielleicht wartet ein ganz wichtiger Job auf dich und du trödelst hier rum bei mir im Podcast, während du vielleicht da draußen schon, verstehst du, für einen ganz großen ZDF-Dreiteiler angefragt wirst.
Oh, ich kann gerade gar nicht. Ich drehe ZDF Vorabend.
Ach, wirklich? Ach,
Schwein, sagen Sie nicht Vorabend, das heißt nicht Vorabend.
Wie heißt es? Das heißt Pre-Primetime oder sowas,
ja,
bestimmt.
Du bist voll raus.
Wie heißt es
so
denn?
Gestrig.
Wie viel Uhr?
18
Uhr?
Nicht merken. Ich kann es mir nicht merken. Nein, eben, es ist später. Also der frühere Vorabend wurde zur Pre-Prime-Time. Das ist nach 18 Uhr, nach den Hauptnachrichten.
Also nach 19 Uhr. Ach, dann ist aber eine ganz kurze Serie, in der du da mitspielst. Dauert dann nur ein Dreiviertelstündchen.
Das muss ganz schnell abgefeiert werden.
Weil um 8 geht's ja schon wieder weiter. Oder viertel nach 8. Okay, du redest über blutige Anfänger.
The Bloody Beginners.
Darüber wird gleich noch zu sprechen sein. Ich wollte mit dir eigentlich über die Wahl deiner Drehorte sprechen, weil ich habe mal über dich gehört und das fand ich sehr lustig, weil ich es sehr nachvollziehen kann. Du wählst Rollen auch danach aus, wo sie gedreht werden. Stimmt das?
Bad Wimpfen zum Beispiel, kürzlich drehte ich in Bad Wimpfen, da dachte ich, da war ich noch nie.
Richtig.
Da möchte ich mal hin.
Und hat sich dieser Wunsch sozusagen, hat sich das bestätigt alles, diese...
Ganz herrlich, ich bin in Bad Wimpfen angekommen, an einem der kleinsten Bahnhöfe, an dem ich jemals ankam. Und wie das in den jetzigen Zeiten gerade so ist, kam auch kein Taxi des Weges. Und ich bin den ganzen Weg und man geht steil. Nach Bad Wimpfen, wenn man zum Kurschloss muss.
Ja, Kurschloss liegt immer auf einer Anhöhe, ist ja klar.
Ja.
Nie im Tal.
Und aber auf meinem Wege habe ich, und also Glückwunsch, Grüße nach Bad Wimpfen, die haben ihre Stadt so toll, die beleben die so toll. Mhm. Und jeder wirkt so in dieses kleine Städtchen hinein und es ist pittoresk. Und ich habe sogar an drei Orten, einer Telefonzelle und zwei in Passagen aufgestellten Großregalen, habe ich geschmökert und habe mein Täschchen gefüllt, mein ohnehin schon schweres Reisetäschchen gefüllt mit Büchern, die ich schon immer haben wollte.
Und die gibt's nur in Bad Wimpfen?
In Bad Wimpfen stellen die Leute die Bücher, die sie gelesen
haben. Nein, auf die Straße?
Ja.
Ja, aber dann bewirb dich doch bitte um einen Wendehammer in Bad Wimpfen, ehrlich gesagt.
Mit einer alten Telefonzelle.
Oh, die, ja, eine alte Telefonzelle in Bad Wimpfen. Da telefoniert man noch aus der Telefonzelle heraus, weil bis dahin wahrscheinlich das, da gibt's noch kein 3G.
Genau, und daneben wächst ein Pfingstrosenbusch.
Oh.
Also Bad Wimpfen erinnere ich mit Pfingstrosen in der Blüte.
Und so, aber hast du auch schon mal andere Sachen zugesagt? Ich habe zum Beispiel, wenn ich das kurz erzählen darf, letztens einen Spielfilm zugesagt, der in Wien gedreht wurde und ich wurde für eine ganz kleine Rolle angefragt und es war dann
Love
sehr
Machine
komisch.
1.
Ich
spiele Love Machine 2.
Nein, das ist nicht dein Ernst.
Aus den gleichen Gründen.
Nein,
ich fliege aber auch noch nach Gran Canaria.
So, jetzt pass auf. Das gibt's nicht.
Doch.
Pass auf. Ich wurde also angefragt von diesem Regisseur für Love Machine 1. Ich lache mich tot, dass du da auch mitspielst. So.
Natürlich.
Und ich, Love Machine, klingt geil. Wer spielt mit? Thomas Stipsitz, Adele Neubauer. Ich so, ja super, sind ja die tollsten.
Können wir das ganz kurz sagen? Thomas, das ist vielleicht hier nicht so geläufig.
Ist der beste österreichische Schauspieler. Der, mehr geht nicht.
Und Comedian.
Und Comedian.
Unfassbar.
Und einfach wunderbar. Und ich dachte mir, super, da mache ich mit. Willst du das Drehbuch lesen? Ja, mache ich dann auf dem Flug und so. Dann habe ich das kurz so überflogen. Keine Ahnung. Komme in Wien an. Denk mir, super geil, ich bin in Wien. Ich bin in Wien, das ist mir alles wurscht, was ich mache. Dann komme ich da morgens zum Drehort, wird mir die Dispo so hingelegt. Da steht immer drauf, was an dem Tag gedreht wird. Ich wusste, ich heiße Uschi. Ja, das so viel wusste ich. So, und dann lese ich direkt da, du, die erste Szene ist die 14.1, hast du das schon gesehen? Ich so, ja, da stand, Uschi bläst Georgie. Und ich so, wer ist denn die Uschi? Nee, also ich wusste nicht, dass ich Uschi heiße. Wer ist denn die Uschi? Du! Ah ja, okay. Du hast immer kurz ein Drehbuch. Dann habe ich erstmal das Drehbuch irgendwie durchgelesen und habe gesehen, dass ich tatsächlich ich diejenige bin, die diesen armen Mann auf den Strich schickt, weil ich entdecke, dass er ein solcher Superlover ist und ihm dafür Geld gebe, dass er in Zukunft beschließt, sein Leben irgendwie mit Sex zu finanzieren. Also wirklich, Uschi plays Georgie. Wer ist die Uschi? Du, Barbara. Ah ja, gut. Prima.
Das, ja.
So, dann habe ich also 3 Tage verbracht mit einem Mann, den ich nicht kannte, mit dem ich Oralverkehr praktizieren sollte.
Und du
allerdings
hattest
im
Spaß
Auto.
In den Backen, oder?
Nein, und es war Spaß in den Backen, ja, tatsächlich. Und ich sollte mich die ganze Zeit über den drüber lehnen und ich wusste gar nicht, ich kannte den gar nicht. Und dann haben wir uns immer so ganz aufrecht sitzen über Familienurlaub in Griechenland unterhalten. Und zwischendurch hat der Regisseur immer gesagt, bitte. Und dann musste ich mit meinem Kopf so runter im Auto.
Na, das reicht, du musst es nicht so lang machen. Ich schneide es nur ganz kurz, darf ich das nicht brauchen, aber auch nochmal aus der anderen Richtung.
Ist das toll. So, das heißt, du hast auch bei einem Film mitgespielt, der Love Machine heißt. Bist du auch eine von den Frauen, die beglückt werden?
Ich bin Helene und Helene, ja, Helene wird so unfassbar beglückt.
Mhm.
So unfassbar beglückt. Aber die Geschichte ist ein bisschen anders, weil ich den Regisseur schon kannte von Curling in Eisenstadt.
Das ist einfach, hast du da in Eisenstadt gedreht, weil du unbedingt schon mal in Eisenstadt drehen wolltest?
Da bin ich auch, habe ich auch gesagt, Wien, das mache ich sofort, wenn Eisenstadt in Wien
in
ist. Dann
weiß
ich, da gab es ein ähnliches Anschreiben, der schreibt ja sehr nett, das weißt du ja, das ist sehr, ne? Also der freut sich ja wirklich sehr. Und aus den Zeilen ist dann auch zu entnehmen, dass der eine Art von Humor hat, also da muss
Wahnsinn.
Man
muss man mitmachen.
Muss man hin.
Ja.
Und der hatte damals Love Machine 1 gerade fertiggestellt und als Curling für Eisenstadt dann gezeigt wurde, war Love Machine 1 schon der erfolgreichste österreichische, also wir sprechen jetzt hier, das möchte ich mal sagen, wir sprechen ja nicht über Trash, Barbara.
Nee,
du,
das hat mich natürlich dann noch mehr
Trash
beunruhigt,
machen.
Weil ich mir dachte,
nicht.
Jetzt sehen auch noch alle, wie ich Oralverkehr mache.
Na, das sieht ja keiner.
Man sieht ja nichts. Es ist ja wirklich ein Kinderfilm, es ist ein Comedyfilm. Ist ja kein,
genau.
Ist ja kein Porno. Aber trotzdem,
so.
Ach, ist das lustig.
Aber als dann das Anschreiben kam für die Love Machine 2, das war bei meiner Agentur. Wir haben das alle gelesen und ich habe das ja auch gelesen, das Anschreiben. Und ich habe gesagt, Bingo, Bongo, das mache ich. Da
habe ich endlich mal wieder Gelegenheit, meinen Körper zu zeigen, hast du dir gedacht?
Ja, das stand noch gar nicht so drin.
Das aber du hast es angeboten. Das sieht ja hier so aus, als würde das alles im Stehen in einem Hinterhof stattfinden, nur mit dem Rock hochgeschoben. Ich könnte mir vorstellen, wir machen das ein bisschen ausgiebiger. Hast du sowas ungefähr gesagt?
In etwa, als ich dann endlich da war. Ich dachte, na, das wird schon, das machen wir, das mal, sagen wir zu und dann gucken wir, was daraus wird. Die Agentur, eine Mitarbeiterin, mir zugetane Mitarbeiterin, nach der anderen, mir freundschaftlich, liebevoll zugetanen Mitarbeiterin, sagte, wir sagen das mal ab, ne? Also ich habe da mal in das Buch geguckt, das ist ja ein Sexfilm.
Also, warte, gib mal her.
Nein, sag mal zu.
Das
wird sich entwickeln. Nein, also Esther, wirklich, es ist schon drin, was draufsteht. Ne? Also ja. Ich weiß nicht, ob du schon mal reingeguckt hast. Nee, muss ich aber nicht, weil das entwickle ich dann mit dem Regisseur. Also das ist ja
diesen
der Plan.
Satz möchte ich auch mal sagen. Du bist halt Schauspielerin, ich bin ja Moderatorin. Solche Sätze kann ich nicht sagen, ohne selbst zu lachen. Und wir hast du es mit ihm entwickelt?
Wir haben
du hast dich da ganz nach vorne gespielt. Du warst geplant für einen ganz kurzen Gastauftritt und am Ende warst du wahrscheinlich 12 Tage in Wien und hast den da jeden Tag mal gezeigt, wo der Hammer hängt.
Na, es war so geplant, es sollte von Anfang an, ich weiß nicht, wie es bei dir, aber bei mir soll es von Anfang an soll's groß sein.
Ja, bei mir war
es sollte groß sein,
eher
aber
klein
es musste
angelegt und blieb dann auch klein, ehrlich gesagt. Also, aber das ist doch super. Aber das ist ja super. Das heißt, du hast es schon gedreht.
Wir haben gedreht alles, was Wien und Flughafen ist und müssen aber nochmal Thailand
drehen. Ach, am Flughafen
drehen.
Und Thailand, okay. Mhm. Ja, und, oh, sie drehen auch Thailand. Aber Thailand dreht ihr auf Gran Canaria, hast du vorhin gesagt.
Thailand drehen wir auf Gran Canaria. Und der Georgie, ja, also nachdem der da mit dir durch ist im ersten Teil und mit den anderen allen durch ist, der verliebt sich ja am Schluss. Ne? Aber dann geht das ja schief. Da ist der Georgie in Thailand in ein Mönchskloster gegangen. Mhm. Und nach 2 Jahren kommt er da wieder raus. Und dann trifft er die Helene. Und jetzt halt dich fest.
Ja, okay, das ist ja super. Also, das klingt ja super.
Das nach 2 Jahren. Jetzt stell dir
klar,
bitte
was
das
ich
vor,
da angestaut habe. Hast du ein Glück.
Das wird was. Das drehen wir noch im Oktober. Da freue ich mich. Das ist eigentlich die Szene, wegen der ich zugesagt habe. Ja. Diese Nacht drehen wir noch.
Oh. Ja, Mensch, also jetzt wollte ich noch ein bisschen mit dir über andere Sachen sprechen, aber wir könnten jetzt...
Bad Wimpfen war kein Sexfilm, das war ein Kinderfilm.
ich habe mir nämlich aufgeschrieben, du bist, glaube ich, sehr gerne zu Hause. Eigentlich, oder? Weil du wirkst auf mich jetzt nicht wie ein ewig Reisender eigentlich. Also dafür sehe ich dich auch in so beruflichem Zusammenhang zu selten, weil ich glaube, ehrlich gesagt, du sparst dir das alles, oder? Wenn es jetzt nicht unbedingt sein muss, rennst du jetzt nicht...
Für die notwendigen Dinge.
Genau, aber du rennst jetzt nicht über jeden roten Teppich und zu jeder...
Zum Vögeln nach Thailand.
Genau. Aber nicht jede Telefonzelleneröffnung, es sei denn, nein, sie findet nicht in Bad Wimpfen statt, natürlich. Ich finde alles super, auch zu Hause. Ich bin auch sehr gerne zu Hause. Allerdings, ich muss mal kurz nur ohne jetzt zu viel zu sagen, ich finde alles toll zu Hause, solange keine Hausaufgaben gemacht werden müssen. Bist du jemand, der sagt, mach das mal schön, ich hänge mich nicht rein? Oder bist du auch jemand, der sagt, ich setze mich kurz daneben und behalte die Ruhe? Und dann merkt man, dass in einem Dinge schlummern, die fürchterlich sind. Prost.
Ich möchte jetzt das Frühkölsch öffnen. Ich habe das mit den Hausaufgaben weitestgehend aufgehört, als ich die gleiche Frequenz in meiner Stimme wahrnehmen konnte, die mich bei meiner Mutter fertig gemacht hat.
Ja, klar.
Und meine Mutter mir versucht hat, Rechnen beizubringen. In meiner Erinnerung hat meine Mutter mich unter dem Tisch gegen das Schienenbein getreten.
Mit Sicherheit hat sie das. Und das ist noch das Kleinste, was einem passiert, ehrlich gesagt. Mhm. Weil es ist auch so, dass die auch danach fragen, ja, die Kinder. Die wollen ja auch diese Provokation. Die wollen ja, es ist jetzt nicht so, dass dann armes Kind sitzt, was sagt, Mama, ich verstehe es einfach nicht, hilf mir doch bitte, sondern die haben es ja verstanden, verstehen es, wissen genau, wie es geht und tun dann so, als wüssten sie es nicht.
Also nein, das glaubst nur du, weil die Mutter immer glaubt, dass die Kinder
hochbegabt sind.
Ja, aber am Ende des Tages haben sie es einfach wirklich nicht verstanden. Nein, ich habe meine Tochter, nimmst du diese Schwingung wahr, die du sonst nicht wahrnimmst? Ist das was dich in deinen Ohren, ist das wie so ein hoher Pfeifton? Ist das was dich verspannt? Dieser Ton in meiner Stimme?
Mhm, ja.
Ja?
Ja, Mama. Geh bitte raus.
sollen wir das einfach sein lassen? Es ist so, the expert has to come from the outside.
Ja, ja, Mama. Ja. Ja, das ist auch tatsächlich so. Und dann ist es doch auch alles wunderbar. Dann muss einfach jemand kommen und das irgendwie, oder die sollen sich untereinander oder wie auch immer.
Du, die kriegen das ganz gut hin. Das Irre ist, das ist ja, ne? Man muss loslassen. Auch Hausaufgaben muss man loslassen. Kinder lernen besser ohne ihre Eltern. Kinder lernen besser ohne ihre Eltern.
Ja, das glaube ich sofort. Aber lernen sie
und
dann
Eltern sind glücklicher ohne.
Ja, oh Gott, echt, wirklich, wirklich.
Dieser Lockdown.
Aber da waren es keine Wochen. Hausaufgaben, da war es irgendwie so Schule, die so, ich weiß nicht, da war das irgendwie so institutionalisierter, finde ich. Ich finde halt diese normalen Hausaufgaben dann
das
nach
ist das
der Schule,
mhm.
weil dann sind ja eben schon 6 Stunden Konzentration oder 7 Flöten und dann nochmal hin und dann, aber jetzt rufen noch die Freunde an und die, oder die klingeln schon, weil die sind komischerweise schon fertig. Wahrscheinlich aber auch nur deshalb, weil beide Eltern arbeiten und sich und nicht mitkriegen, dass das Kind irgendwie schon zu Hause rumläuft. Dann noch Sport, dann noch Ding, jetzt Hunger, dann Ding und so. Ich denke mir manchmal, ich wünsche mir so einen schalldichten Raum, in dem man sitzt, der total reizarm ist, wo kein Bild an der Wand hängt und nichts ist, außer nur dieses Heft, das Buch und ein Stift. Und dann, dass nichts passiert, weil ich meine, allein mir fällt dann, man guckt es ja dann, finde ich, man lebt das Leben durch die Augen der Kinder. Und dann denkt man sich, es klingelt ja schon wieder. Es klingelt schon wieder. Und da draußen zwitschert ein Vogel total laut und jetzt klingelt es schon wieder. Und wer trampelt denn da vor der Tür rum und so? Und dann, ich kann mich dann auch nicht konzentrieren.
Nee.
Das ist echt schwer.
Also ja, unsere kommen, also die sind um 16 Uhr überhaupt erst mit der Schule fertig.
Ja, und dann geht's.
Und gehen dann nach Hause.
Ja.
Und die Engländer sind ja verrückt. Die geben ja, ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß gar nicht, wann die diese Hausaufgaben machen sollen, aber sie müssen die machen. Sie müssen die machen.
Ja.
Und Klavier spielen und Geige spielen.
Ja, klar.
Und singen.
Ja.
Und Theater spielen.
Ja.
Schlittschuh zu laufen.
Ich weiß. Oh Gott, die Welt ist so schlecht. Ich habe das Gefühl, wenn ich dich so angucke und erlebe, dass du ganz gut weißt oder zumindest über die Zeit rausgefunden hast, was dir gut tut. Du wirkst jetzt nicht auf mich wie so eine aufgescheuchte Henne, die irgendwie an jedem Strang zieht und keinen verreißt, wie meine Oma immer gesagt hat, sondern du wirkst auf mich wie jemand, der sehr gut sein Inneres so erkannt hat und irgendwie sagt, ich lebe jetzt nach meinem Ding, von dem ich weiß, dass es mir gut tut.
Ja, schon, ja. Seit geraumer Zeit. Also es gelingt mir immer besser. Das ist ja auch eine wunderbare Bei- oder Dreingabe am Älterwerden, dass der Weg nicht mehr so sehr verstellt ist zu dem eigenen Wohlbefinden und zu wissen, welche Ingredienzien es bedarf. Oder eben wessen und welchen Ingredienzien es nicht bedarf.
Was waren denn die Sachen, die dich so eine Zeit lang oder überhaupt in deinem Leben, die dich abgelenkt haben von dir selber? Hast du so bestimmte Sachen gemacht oder gedacht oder dich mit Menschen umgeben, die dir eigentlich, wie du dann später rausgefunden hast, nicht gut getan haben? Oder was waren das für Dinge, die dich abgelenkt haben?
Ich bin ja, guck mal, Anfang 2006 bin ich nach Mallorca gezogen. Mhm. Sicher als Folge von 2004, dem Tsunami. Mhm. Und war zu dieser Zeit viel oder meistens auf Sri Lanka und eben oder auf Mallorca. Und habe durch dieses einschneidende Erlebnis gelernt, dass ich den Informationsfluss einer Stadt nicht brauche, dass ich hatte vorher von mir geglaubt, dass ich nur in einer Stadt wie Berlin, New York,
klar, Paris.
Rio de Janeiro,
ja,
Paris.
Klar. Du brauchst das Flirren der Großstadt. Ja, nein. Ich glaube ehrlich gesagt, das braucht eigentlich keiner, wenn er sich mal so ganz tief in sich reinhört.
Mhm.
Ja.
Also ich war damals noch der Meinung, Projekte könnten mein Lebensinhalt sein. Aber ob ich bewusst darüber nachgedacht habe, weiß ich gar nicht. Aber so war es. Und heute stehe ich auf Tara. Nein, heute stehe ich eigentlich steige ich auf Mallorca aus dem Flugzeug und nehme einen tiefen Atemzug. Und obschon ich gerne in Reiseschuhen gehe und unheimlich gerne unterwegs bin und mich auch in mir und in der Welt, in der jeweiligen oder dem Kontext, in dem ich dann gerade bin, wirklich zu Hause fühle, spüre ich, wenn ich dort bin, was zu Hause bedeutet.
Ja. Und das ist halt nicht große Stadt und Informationsfluss total, sondern irgendwo wahrscheinlich komplett am Ende der Insel hinterm Berg und nichts mitkriegen und sich einfach nur auf sich selber konzentrieren.
Und dass das funktioniert, nicht nur, dass es funktioniert, sondern dass das Glückseligkeit ist und dass ich mit meinem kleinen Leben ein Recht auf mein kleines, nämlich unversehrtes Leben habe. Diesen Raum darf jeder für sich betreten.
Man bleibt echt so ein bisschen unschuldiger, finde ich, wenn man so in diesen eigenen vier Wänden ist, gell? Weil das alles so, also es, man muss nur aufpassen, ist mir so ein bisschen gegangen jetzt in der Corona-Zeit, dass man nicht anfängt, nur noch so in seinem eigenen Saft zu braten, weißt du? Also ich neige dann dazu nur noch, ach, die Tomaten und guck mal, wie das Gras wächst. Und schau mal da, die Fenster sind ein bisschen dreckig. Ich glaube, das putze ich jetzt mal und so. Also ich fange dann an, mich nur noch um diese Sachen so zu... Und ich werde dann so mega häuslich. Dann kriege ich so ein bisschen Angst auch vor mir. Weil ich dann denke, oh Gott, vielleicht habe ich nie wieder einen Job, aber es wäre mir total egal. Weißt du? Das geht ja auch nicht. Gott, nein, da draußen nicht, sind so viele Menschen, die auf mich warten.
Ja. Nee, eben ich werde das doch noch gebraucht.
Jetzt sage ich ganz ehrlich was, auch wenn man das vielleicht, darf man das gar nicht sagen, aber auch das wäre mir wurscht dann manchmal in so Situationen. Also es ist auch, weil es gibt ja schon Kollegen, die dann sagen, ich hatte jetzt letztens mich mit einem Koch unterhalten, der meinte, am schlimmsten war, er wird ja sonst immer abends gelobt für sein gutes Essen und dann hätte ihn jetzt in der Corona-Zeit niemand mehr gelobt und so. Und ich dachte mir so, hä? Also mir ist mir sowas von wurscht, ob mir jemand mich lobt oder mir irgendwie für mich applaudiert, sondern
ich mache einfach weiter. Nur das Machen ist es.
Ja,
ja. Was dir vor die Hände kommt, tu. Das findet in deinem häuslichen Bereich statt. Und dann muss man das. Ja. Aber ich finde, man darf diese Scholle wirklich. Man darf die joyful leben.
Ja, finde ich auch. Du bist ja auch fit. Du willst einen Kilimanjaro besteigen, habe ich gehört. Jetzt wollte ich nur mal fragen, wann willst du das denn machen? Wie lange willst du noch warten? Weil du bist, glaube ich, sehr fit, gell? Du machst ja, ich glaube, seit du 12 bist Yoga. Wie geht denn das? Macht man mit 12 nicht so Street Dance? Wobei, das gab es damals noch nicht.
Street Dance wurde erst.
Breakdance, genau. Ja. Hast du Yoga mit 12 angefangen? Wirklich?
Ich habe, meine Eltern hatten das typische bürgerliche deutsche Bücherregal. Mhm. Und irgendwo zwischen Johannes Mario Simmel.
Ja, und der Atkins-Diät, die stand bei uns. Der Mann mit der großen Hose, weißt du das noch? Der Mann, der in dieser großen Hose stand. Toll. Ach, was, man hatte die und Dornenvögel. Stand da auch Dornenvögel bei euch? Vögel.
Hildegard Knef, der geschenkte Gaul, ja. Böll. Hesse,
ja, Fallada, Reader's Digest,
Hans Fallada, kleiner Mann, was nun? Stand da auch.
Und die Chronik des 20. Jahrhunderts.
Ja, Brockhaus.
Ja.
Quelle nach Schlagwerk. Irgendwo dazwischen ein ganz schmales Buch aus der gelben Schneiderei, Jung und gesund durch Yoga. Und tatsächlich war dieses Yoga ein Wort, den ich...
Natürlich nicht. Damals fing man gerade an, das Wort Mozzarella zu lernen, ehrlich gesagt. Ja.
Rucola gab es noch gar nicht. Also, es gab noch Rauke.
Okay. So.
Und in dem habe ich angefangen zu lesen. Charles Waldemar. Mhm. Das muss vor dem Zweiten Weltkrieg geschrieben worden sein. Das hat auch...
mit schwarz-weißen Abbildungen.
Ja, gezeichnete Abbildungen. Mhm. Da stehen so viele Sachen, die darf man heute gar nicht mehr sagen. Das ist natürlich auf eine Art und Weise für den Manne geschrieben. Den Manne.
Ach, den Manne.
Dem Manne. Ach so. Ich weiß gar nicht, ob die Frau das Weib. Ich glaube, das Weib ist auch nicht wirklich für Yoga wahrscheinlich gemacht.
Nein, das dürfen die gar nicht. Das bringt in der Frau viel zu viel wirre Gedanken irgendwie auf, die sie abbringen von ihrer ihren Tätigkeiten.
Weißt du, warum in Indien den Frauen Fußringe angezogen wurden? Fuß- und Fingerringe? Weil du sagst, der weibliche Geist.
Vermutlich, um sie zu begrenzen.
Ja, weil bei der Meditation und beim Yoga befürchtet wird, und das ist auch nachvollziehbar, weil wir wahrscheinlich, weil wir besser transformieren, dass Frauen der Geist abhanden können. Und die metallischen Ringe an Zehen und Fingern dafür sorgen,
dass der Geist im Körper bleibt.
Inhäusig bleibt.
Also, das bedeutet, du hast schon wieder eine Nachricht gekriegt von Lena, die meldet sich nochmal.
Das ist jetzt der Bürgermeister.
Ach, das ist jetzt ein von Bad Wimpfen.
Doch jetzt mal jemand Bescheid. Bad Wimpfen werde ich ehren.
Okay, gut, es läuft. Sag mal, also nur für die Prominenten, die da draußen, die noch nicht hier in der Radioshow waren, es lohnt sich wirklich hierher zu kommen, weil man geht mit deutlich mehr Jobs, als man gekommen ist. Tatsächlich. Also, das ist doch alles gut. Aber um nochmal auf den Geisteszustand der Frauen zu kommen. Lustig, also das heißt, irgendwelche Männer sind auf die Ideen gekommen, wenn Frauen Yoga machen, werden sie vermutlich, was ja auch der Fall ist, stärker. Sie werden am Ende vielleicht auch willensstärker oder finden ihre eigene Mitte mehr und das will man auf jeden Fall unterbinden.
Der Mann
indem
kann Wunder, ne, der kann schön auf transzendentale Reisen gehen.
Ja.
Die Frau bleibt bitte im Schneidersitz hier sitzen. Also entschuldigt mal.
Nicht mit dir. Nicht mit die Frau Schweins, sag ich euch. Die tatsächlich, ist Yoga und Meditation wahrscheinlich ein fester Bestandteil deines Tagesablaufs, oder?
Also ich habe diese Zeiten. Also mittlerweile ist es physisch auch durchaus notwendig geworden, dass ich hier und da mal Yoga mache, damit ich in Schwung komme oder mobil bleibe. Und die Meditation ist tatsächlich, während der Corona-Zeit, seit vielen Jahren habe ich das gesetzt und mit Zeit wieder einmal über einen langen Zeitraum gemacht. Und ansonsten habe ich das so verinnerlicht, dass mein Tag immer wieder mit Haltepunkten da versenke ich mich.
Oh, okay.
Und dann ist da mein, das ist dann da, und da bin ich ganz
weg. Ja, aber das ist ja eine
weg.
Art von Yoga, die macht mir auch Spaß. Augen schließen und was für ein Punkt? Wendepunkt?
Nee, bei der Meditation. Also ich bin so ein Schnellmeditierer geworden oder ein kontemplativer Geist.
An der Fleischtheke einfach mal.
Kurz in die Lücke abdrisst.
Moment bitte. Gleich, nehmen Sie bitte erstmal den Nachbarn dran.
Jetzt hab ich krieg 100
Gramm
gedacht,
von der Geflügelsalami. Ja. Aber die mit den glücklichen Hühnern, bitte. Ich bin in der Meditation.
Kann ich jetzt sagen, dass ich die Trüffelleberwurst... Nee, das ist dekadent. Ich kann jetzt keine Trüffelleberwurst.
Du isst doch schon ewig kein Fleisch mehr.
Nee, aber wenn ich dann da stehe und nur gerade denke, Moment, was ist in Brandenburg los? Wie viele Massenschweine, Tieranstalten sind jetzt gerade genehmigt worden, wenn ich dann sowas denke ich. Oh, ich denke jetzt mal gerade gar nichts mehr.
Nee.
Die Politiker,
genau.
die Politiker.
Du kannst ja noch wählen hier, gell?
Jetzt war ich gerade weg.
Muss auch nicht beantworten.
Natürlich, ich kann wählen. Per Briefwahl.
Ja, wählen aus dem Ausland, genau.
Grün sind alle meine Kleider.
Okay. Die Lottofee, die du, wolltest du wirklich mal Lottofee werden? Da steht Berufswunsch Lottofee, das fand ich ganz lustig, weil das kann ich total nachvollziehen.
Hieß sie Karin Tietze? Karin Tietze im blauen Paillettenkleid.
Oh, die war richtig schick gemacht immer abends.
Oh, ähnlich blau wie diese Maske.
Ja, ganz genau.
Aber mit schimmernden Pailletten.
Karin Tietze, und die stand immer vor der Ziehung der Lottozahlen, hat sich ein Notar über den sachgemäßen Zustand der Kugeln überzeugt. Und dann die 6, die 12 und so. Das war ja auch letztendlich echt ein easy Job für gefühlt ziemlich viel Glamour. Weil es haben ja einfach 18 Millionen Leute geguckt, vielleicht sogar 30 Millionen, einfach alle.
Und alle haben sich, ich meine, stell dir das vor, wie vielen Menschen diese Frau Freude bereitet. Ich habe mir immer vorgestellt, wenn ich denen den Sechser im Lotto...
Da will ich aber was ab. Ja.
Nein, das... Ach doch.
Aber die hat ja da viel mehr Menschen, also nicht Unglück, aber also viel mehr, als sie Geld gebracht hat sie eben kein Geld gebracht, weil wie viele Millionen haben jedes Wochenende Lotto gespielt und nie was gewonnen.
Aber nie war die Hoffnung schöner angezogen.
Das stimmt. in blauer Paillette. Meine Eltern haben auch immer Lotto gespielt. Und als mir meine Mutter das System Lotto mal erklärt hat, war ich irgendwie fest davon überzeugt, dass wir in diesem Abend gewinnen würden. Und ich habe meiner Mutter das Versprechen abgenommen, dass ich dann diverse Ballkleider kriege. Ich war da so 12 oder so. Mein größter Wunsch war hohe Schuhe und Ballkleider. Und dass wir ein Wohnmobil kaufen und ich einen Hund kriege und alles. Und meine Mutter so, ja, ich verspreche sie alles. Und so. Und ich dachte mir, ich werde verrückt. Das ist ein Versprechen und das muss sie dann auch einlösen. Naja, und dann abends war wirklich die Enttäuschung groß, dass unsere getippten Zahlen noch nicht mal in der Nähe der gezogenen Zahlen waren. Weißt du? Das war wirklich hart. Das hat mich hart gemacht.
1 zu 13,5 9 Millionen ist die Wahrscheinlichkeit. Ja. Also damals war die wahrscheinlich mit normalen Sechser und Zusatzzahl. Heute ist das ja nochmal schwieriger geworden.
Aber ich sehe schon, du hast dich in die Thematik ein bisschen eingearbeitet, falls doch einer anruft und sagt, Frau Schweins, wären Sie bereit?
Ganz manchmal tippe ich immer noch unsere Familienzahlen, mit denen meine Mutter übrigens mal einen Sechser hatte. Meine Mutter hatte schon gefeiert mit ihrer Nachbarin und Freundin.
Nein.
Doch.
Und dann?
Und war auch schon ein bisschen beschickert, als sie mich anrief und sagte, Esther, stell dir vor, wir hatten einen Sechser im Lotto.
Und dann?
Dein Bruder
hat
den Schein nicht abgegeben.
Der Depp.
Meine Mutter begann Lotto zu spielen 1975. Mit 5 habe ich schon um die Ecke den Lottoschein gebracht ans Kiosk. Jeden Samstag, den Gott hat werden lassen, sahen wir die Lottozahlen und wir hatten einen abgegebenen Lottoschein. Ich war 19 auf der Schauspielschule und meine Mutter sagte mir, ich möchte dir einfach nur sagen, was ich mit dem Geld alles gemacht hätte.
Und da, du hättest auch einen riesen Batzen abgekriegt, oder?
Ich hätte ein Auto bekommen.
Ja, du müsstest nicht hier sein heute. Du könntest einfach irgendwo sitzen in deinem Penthouse und von dort oben auf alle runterschauen. Stattdessen hockst du jetzt hier bei mir.
Vielleicht auf der Vogelstange hätte ich was Schönes. Aber wer weiß. Oder im Odewald hätte ich mal was Schönes gekauft.
Ja, vielleicht so eine kleine Hütte im Wald. Das wäre doch was Gutes. Ich kann es total gut verstehen mit Lottofee, weil man eben diese Mischung aus Sichtbarkeit und trotzdem irgendwie auch Kontrolle. Das finde ich super. Ich wollte immer Bürofachkraft werden. Mhm, so. Und zwar, weil ich mir es wahnsinnig toll vorgestellt habe, ein eigenes Telefon zu haben und mit Tasten.
Ja.
Ich weiß nicht, ob du das auch noch nachvollziehen kannst, aber als das Tastentelefon eingeführt wurde, da bin ich beinahe verrückt geworden, weil ich mir dachte, ich möchte einfach nur in einem Büro arbeiten, ans Telefon gehen und dann mit langen Nägeln auf so einer Tastatur rumdrücken.
So hast du dir das vorgestellt.
So habe ich mir mein Leben vorgestellt und ehrlich gesagt, so weit davon weg ist es ja gar nicht.
Nee, guck mal, jetzt ist hier, also ich kann mich daran erinnern, ich habe ein bisschen größer gedacht. Ich habe an so eine Telefonanlage gedacht.
Oh.
Ich dachte daran, dass ich die wäre, die über dieses Gerät, jetzt könnt ihr das leider nicht sehen, hier ist so ein Regler, so ein Tonregler, vielleicht kann ich es mal hochhalten.
Verstell bloß nichts, sonst bist du gleich weg.
Aber das sieht so ähnlich aus wie das, was Miss Moneypenny hatte, bei 007, dass sie diesen Knopf drückte.
Ja.
007 ist hier.
Oh, ja.
Und dann so guckte, als würde sie ihn gleich, du mit Georgie machen musstest.
Ja, ist das toll. Ja, wir wollten Knöpfe drücken, um Männern irgendwie zu Diensten zu sein. Wie toll sich doch das Leben entwickelt hat, oder? Damals hat man ja noch wirklich, also als Bürofachkraft oder so, also ich wollte zuarbeiten, einem Mann zuarbeiten. Das war letztendlich so ein bisschen meine Vorstellung wahrscheinlich. Irgendwie.
Aber und zwar richtig gut und zuverlässig zuarbeiten.
Zuverlässig zuarbeiten, ja klar. Ja. Aber tja.
Und im Hintergrund zu bleiben.
Ja, das hat nicht geklappt. Das hat einfach nicht geklappt. Aber du hast einen Igel gerettet. Boah, das ist mal ein richtiger Sprung, oder? Du hast einen Igel gerettet. Das hat mir sehr gut gefallen, weil ich habe nämlich letztens auch einen Igel gefüttert. Und dann ist er. Und ich hatte das Gefühl, dass wir ihm alles gegeben haben, was wir haben, also im Sinne von Liebe und Kraft und so. Und er ist nie wieder vorbeigekommen. Und ich frage mich, was das für Gründe hat. If you know what I mean.
Also alles, was ich jetzt sage, ist total qualifiziert, denn ich habe die Igel-Insel-Fachfrau Mallorcas getroffen, zufällig in einer Modeboutique.
Okay.
Als gerade die Läden wieder aufgemacht hatten auf Mallorca und wir zu Hause das Igelbaby hatten. War das ein erwachsener Igel oder war es ein Igelbaby?
Das war ein, würde ich jetzt mal sagen, nicht riesiger, aber ausgewachsener, vielleicht so mittel, so ein halbstarker Igel war das auf jeden Fall. Mhm. Und er hat gefressen, als gäbe es keinen Morgen. Mhm. Und ich glaube, ich habe alles falsch gemacht. Ich habe ihm Hafermilch gegeben, wobei Hafermilch, ich meine, schadet ja nie. Und dann Salat und Körner, glaube ich, weiß gar nicht genau. Also und dann habe ich Igelfutter gekauft, das hat aber der Fuchs dann gefressen über Nacht. Und ich fürchte eben, dass der nicht nur das Igelfutter gefressen hat. Aber so ein Igel wird doch nicht gefressen, oder? Die sind wirklich nicht, also.
Doch, wie so ein Seeigel. Hast du mal einen Seeigel gegessen?
Der, von unten.
Nein, den drin.
Den dreht man einfach um.
Und der Fuchs kann das gut. Der Fuchs hat ja eine sehr spitze Schnauze.
Ja.
Der ist sozusagen prädestiniert.
Um einen Igel auszunehmen. Okay.
Das hast du gut gemacht. Du hast also den...
Ich habe den erst angefüttert.
Den Predator hast du angefüttert und ihm Lebendfutter kredenzt.
Ja. Was hast du mit deinem Igelchen gemacht?
Das kleine Igelchen, das ist gar nicht so unkompliziert. Das kleine Igelchen darf nämlich weder Kuhmilch noch
Hafermilch.
Noch Hafermilch. Also ein kleines Igel, deiner war ja schon groß.
Ja, ja, klar.
Der wusste dann auch schon, ob er das verträgt oder
nicht. Ja, klar.
Der kann ja denken.
Ja.
Die kleine Guillermina konnte das nicht. Und dann geht tatsächlich nur Katzenmilch.
Mhm.
Und dann, wenn sie größer sind, so langsam Eiweißzuführung. Also Eier sind top und Hackfleisch ist top.
Klar.
Und dann auch richtig Feuchtfutter, Katzenfutter.
Mhm.
Was man wissen muss, ist aber, wenn so ein Igel groß genug ist, um dann raus in die freie Natur zu gehen, der muss sein Leben lang gefüttert werden. Das hat mir nämlich die Igelfachfrau gesagt.
Weil der einfach nie gelernt hat, selbst zu jagen.
Eben. Und überall liest man, da Igel das gar nicht von ihren Eltern, also von der Mutter, lernen würden, würden die sich das selber beibringen. Ein mit dem Fläschchen großgezogenes Igelchen lernt das aber nie. Und die verenden alle qualvoll. Das ist es der kleinen Guillermina auch ergangen. Es tut mir leid, ich habe die Frau zu spät kennengelernt. Nein, natürlich.
Die lebt die Guillermina, ist das ein süßer Name. Das heißt, Guillermito. Du hast mit der Flasche großgezogen.
Ja, das haben wir, aber wir sind ja eine große Familie.
Ja.
Die Familie meiner Schwägerin und wir. Und wir haben das in Gemeinschaftsarbeit getan. Wir haben den großen Korbkübel, in dem Guillermina im Stroh mit ihren Spielzeugen, nein, uns immer ausgetauscht. Also wer jetzt weg war, brachte dem der mehr zu Hause war Guillermina. Und dann wurde die regelmäßig gefüttert. Und
mit einer Flasche?
Ja, also
Gott.
Wir haben das mit einer
Spritze.
Mit einer Spritze.
Ja, ganz genau. Also ich habe ja kleine Kaninchenbabys gehabt und die und eins ist neben dem Nest gelegen und war ganz kalt. Und es war ein einziges und es gab keine anderen. Und ich dachte mir, ich muss mich selber darum kümmern. Es lag da einfach auf dem Boden, es war ganz kalt. Und dann habe ich es genommen, habe es in so ein kleinen Baby-Ackboot gesteckt und habe das Ding und dann habe ich mit Öl und ich weiß nicht was für eine Art von Kondensmilch und so, weil ich gelesen habe, es war natürlich Sonntag und kein Geschäft hatte offen und so. Und dann habe ich das versucht mit der Spritze und dann habe ich noch eine Wärmelampe aufgestellt, ja. Und dann hat es sich so gestreckt, so ganz wohlig und ich dachte, das fühlt sich richtig wohl. Aber nee, hat nicht. Aber jetzt mal ehrlich, also so ein kleines...
War es dann durch?
Ja.
Hast du es gebraten?
Ja.
Hast du es zu warm gemacht? Das passiert aber häufig.
Ja, ich dachte, schon so richtig schön warm. Nee, aber jetzt mal ganz ehrlich, es wäre sowieso gestorben. Das war einfach so,
es
war eiskalt. Eiskalt. Ja. Aber das ist schon echt brutal, weil die Vorstellung, dass man ein Tier mit der Flasche aufzieht und das bleibt dann für immer bei einem. Also was einem bei Kindern irgendwie Angst macht.
Ist dann bei Igel.
Ist bei so einem Igel irgendwie ganz schön. Es gibt so einen süßen Igel, der geht auf Reisen. Mr. Pokey heißt der bei Instagram. Folgst du dem?
Nee.
Der hat irgendwie 3 Millionen Follower.
Ehrlich?
Ja, so viele wie Lena Meyer-Landrut. Aber der Igel, der bietet richtig was. Der ist den ganzen Tag auf Reisen und der liegt immer auf dem Rücken und guckt so wahnsinnig süß. Und ich dachte am Anfang, das ist ein falscher Igel. Das ist einfach eine Attrappe.
Aber
der läuft und bewegt sich und so. Aber der scheint also fast so intelligent zu sein wie sein Herrchen irgendwie offensichtlich. Die verreisen zusammen.
Okay, das werde ich mir
mal anschauen.
Ja, unsere Igel kommen alle wieder raus. Das heißt, unsere Igel alle. Ne? Es gibt einige Igelgeschichten bei uns auf der Ranch. Und Guillermina lebt da, wo wir sie gefunden haben.
Mhm.
Also bei den Pferden. Und da gibt es eine Frau, die die wilden Katzen immer zu füttert. Das ist was, was sozusagen, das wird toleriert, das finden alle nicht so richtig gut, weil Katzen anfüttern und das macht Stress und man muss ja auch aufpassen, dass die sich nicht so wahnsinnig vermehren. So viele Mäuse gibt es gar nicht für so viele Katzen.
Nee.
Aber seit wir Germina hatten und gelernt haben, dass die sich ja nicht selber was dann erjagen, dachten wir, das ist Fügung. Germina wird ein feistes, wunderbares Leben führen zwischen den Futterstellen, die diese Frau für die wilden Katzen eingerichtet hat.
Und den Pferden.
Bei uns auf der Ranch.
Ach, wie toll. Mhm. Also dann lebt sie jetzt zu dem Zeitpunkt, wo wir uns hier gerade unterhalten, wird Germina wahrscheinlich gerade.
Hängt wahrscheinlich jetzt über einem Topf.
Über einem dick gefüllten
so einem Igelbauch.
Und schleift sich dann irgendwo in Schatten. Sehr, sehr gut. Du, ich wollte noch über eine Sache mit dir sprechen, die zwar vom Thema her, sage ich jetzt mal, nicht unbedingt lustig angelegt ist, aber du machst was ganz Tolles. Du machst jetzt auch einen Podcast mit einem Arzt zusammen mit dem Thema Unglaublich krank, Patienten ohne Diagnose. Mhm. Und davon gibt es vermutlich ziemlich viele. Was genau macht ihr da?
Wir sprechen jeweils, ich muss dir erst erklären, mit wem ich das mache. Das ist Dr. Martin Mücke, Leiter des Zentrums für seltene Erkrankungen der Uniklinik Köln-Bonn. Mhm. Das ist eins von einer Vielzahl der Zentren für seltene Erkrankungen. Eine zu kleine Vielzahl, aber es gibt tatsächlich einige in Deutschland. Und wir sprechen in jedem Podcast über jeweils einen Patient und dessen Geschichte. Und also nebst meinem großen Anliegen, dass seltene Erkrankungen publiker werden und dass Patienten ohne Diagnose besser an die Hand genommen werden, würde ich lügen, wenn ich sagen würde, dass nicht auch das Narrativ und ja der Spannungsbogen einer solchen Geschichte mich interessieren würde. Mhm. Und ich erzähle die Geschichte und der Herr Doktor und ich sprechen über diesen Fall, vollziehen nach, wie es zur Diagnose dann gekommen ist.
Und die Betroffenen sind aber gar nicht in dem Gespräch dabei?
Nein. Nein, aber deren Geschichte wird detailliert aufgeführt.
Ach, das ist ja interessant.
Ne, natürlich hast du jedes Mal das gleiche Muster. Es ist immer ein Mensch, der aus einem aktiven Leben gerissen wird. Mhm. Auch Kinder. Mhm. Und in diesem Gesundheitssystem, auf das wir uns ja so verlassen können, natürlich zum, man nennt die Drehtürpatienten, weil die immer wieder zum Arzt kommen, aber eben ohne Diagnose die Praxen verlassen. Und wenn du keine Diagnose hast, dann fällst du durchs System.
Na klar.
Das heißt, am Ende des Tages haben die das oft mit Menschen zu tun, die komplett raus sind aus allem, die durch jedes soziale Netz gefallen sind, die ihre Familien verloren haben, weil eine Gesellschaft damit nicht umgehen kann.
Ja, ja, stimmt. Du willst ja auch lieber, ehrlich gesagt, dann mal eine schlechte Diagnose im Sinne von irgendwas, aber dann hast du zumindest irgendwie was in der Hand, wogegen du konkret was tun kannst, als dass dir immer jeder sagt, wir finden nichts. Ich habe eine tolle Geschichte dazu gesehen. Da gibt's tatsächlich eine Doku über seltene Erkrankungen. Und da gibt's eine Frau von der New York Times, die hat einfach sich zur Aufgabe gemacht, diese Fälle zu beschreiben. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast. Ja, und dann meldet sich eben die ganze Welt auf diesen Artikel hin. Und weil du nie die Möglichkeit hast, mit so vielen Menschen gleichzeitig weltweit irgendwie zu kommunizieren. Und da gibt's immer einen in Indonesien, der sagt, ich habe das Gleiche und ich habe das und das gemacht und das hat geholfen.
Genau.
Und das ist eine tolle
Ziel,
Sache.
Das zu professionalisieren.
Ganz genau.
Dass es ein Netzwerk gibt. Also wir weisen da auch immer wieder drauf hin, weil es gibt zu vielen seltenen Erkrankungen tatsächlich Foren, Selbsthilfegruppen, die unglaublich gute, nicht nur Auffangbecken, sondern begleitende, tragende Elemente durch solche Krankheiten sein können.
Ja.
Weil dort Menschen sitzen, die es erfahren haben und nicht jeder beim Alpha anfangen muss.
Ja. Also super. Eine tolle Sache. Ja, vielleicht klärt ihr richtig viele Sachen auf. Das wäre ja super.
Ich freue mich darüber, dass wir es gemacht haben. Und ich glaube, dass drumherum kleine Wunder passieren.
Das glaube ich auch. So, und jetzt kommen wir zum nächsten Wunder. Das ist ein großes, denn wir spielen das Redaktionsspiel. Alle sprechen von Wahlen und da dachten wir, dass wir euch auch mal die Wahl lassen. Denn ihr spielt heute, wenn ich einen Tag lang, Punkt, Punkt, Punkt. Wir haben euch Sätze aufgeschrieben, die alle mit den Worten, wenn ich einen Tag lang anfangen. Bitte vervollständigt die Sätze und sagt uns, wie euer Tag dann aussehen würde. Eure Kreativität kann sich frei entfalten. Wenn ich einen Tag lang erfolgreiche Influencerin wäre, dann, ich kann es schon sagen, würde ich einmal nichts posten. Weil dann habe ich ja schon mit dem irrwitzigen Posten von bekloppten Taschen, Handcremes, Gürteln und Handyhüllen, die kein Mensch braucht und die scheußlich sind, so viel Kohle verdient, dass ich dann mal einen Tag auch sagen kann, heute mache ich mal nichts.
Heute mache ich mal nichts, ich mache noch nicht mal Hausaufgaben mit den Kindern.
So. Also, was würdest du machen als erfolgreiche Influencerin?
Ich würde...
Du kannst alles influencen, was du willst und promoten.
Ehrlich gesagt kann gar keine Vorstellung davon entwickeln, Influencerin zu sein.
Das, ja.
Ich habe gestern aber folgenden Satz, habe ich gesagt, das ist, also nachdem der Mord in der Yoga, nein, ich kann es ja jetzt nicht, ich wollte dir jetzt gerade erzählen, fast schon, wer der Mörder bei den...
Um Gottes Willen, bist du bei den blutigen Anfängern, bist du Wahnsinn, du kannst doch hier nicht irgendwie spoilern.
Ich reduziere das, ich reduziere das, was ich hier fast gesagt hätte und sage nur, nicht Influencerin, spiritueller Coach.
Okay, gut. Also
kann man übrigens nicht gendern, ist mir aufgefallen. Spirituell
Coaching, na klar. Man kann alles gendern. Letztens habe ich gesehen, Füllspachtel innen. Da musste ich sehr lachen, weil es war einfach Füllspachtel auf einer Packung fürs Haus.
Das hat mir jemand erzählt. War nicht nein, Füllspachtel, das ist so ein lustiger.
Das ist einfach so ein lustiger.
Ich hasse es.
Gag. Füllspachtel und dann ist da innen, weil es gibt auch einen für außen. Und dann hat einer drunter geschrieben: Jetzt übertreiben Sie es aber mit dem Gender.
So,
wenn ich einen Tag lang Madonnas Schönheitschirurg wäre, dann
würde ich sie bitten, mir trotzdem das Geld weiterzuzahlen, aber mich keine weiteren Eingriffe mehr durchführen lassen zu müssen.
Ganz ehrlich, oh Mann. Ich sag das jetzt mal einfach so, ja. Ich habe mir gestern einen Film angeguckt von Madonna, da ist sie mit einer blauen Perücke in einem Pub, also auf einem in irgendeiner schwulen Bar, wo es, glaube ich, sehr, sehr lustig zugeht, wo man gerne mal auftreten würde, aber sie kriecht auf allen Vieren auf dem Tresen entlang und alle filmen das natürlich mit, ja. Und es wird
war das jetzt Privat- oder Videodreh?
Nee,
oder
das war ein normaler Auftritt von ihr. Und das führt natürlich dazu, dass tausende Handyfotos im Umlauf sind, die du einfach echt nicht haben willst. Weil du kannst, die Mutti mit 60 auf dem Tresen da rumkrabbelt, ehrlich, mit einer Leder-Short und den Brüsten oben so aus so Strapsgurten so rausgedrückt, ohne BH, wo man sich so denkt, irgendwie, ich könnte sowas gar nicht machen, weil man muss doch immer an die Kinder denken, oder? Ich muss die ganze Zeit denken, was sagen jetzt meine Kinder, dass die, Mama, was machst du denn da? Ich glaube, ehrlich gesagt, man kann sich doch nicht so loslösen aus seinem eigenen System irgendwie.
Aber das ist doch das System. Und eigentlich ist es natürlich dann immer eine Performance. Und ich muss sofort den Glamour jetzt wieder drauf tun auf die Geschichte, die du erzählt hast. Und ich möchte diese Bilder niemals sehen. Und ich möchte in meiner Vorstellung sieht Madonna top aus. Und es war eine super Performance auf dem Tresen. Und es hatte auf jeden Fall Aussage.
Ich fürchte, dass die nach Hause kam und dann ihre Manager gesagt haben, well, great, Madonna, great.
Oh.
Aber it was just not great. Du kannst es dir anschauen im Internet, wenn du möchtest. Wenn ich einen Tag lang ein Duschkopf wäre.
Ein Duschkopf?
Oh mein Gott. Dann bei Vincent Weiss, Andreas Borani, Jörg Pilawa.
Ehrlich?
Ehrlich? Wirklich, wirkt es jetzt so, als würde ich schon ewig darauf warten, dass ich diese Frage gestellt kriege?
Ja.
Habe ich das jetzt gerade gesagt? Entschuldige, Vincent, es tut mir so leid.
Vincent.
Schrecklich, die Vorstellung. Dass so, ich wäre gern mal Duschkopf bei Vincent Weiss. Vielleicht nehme ich das auch.
Stell dir doch an.
Oder bei Jörg Pilawa ist fast noch schlimmer.
Also ich weiß, wie Jörg Pilawa gucken wird, wenn er den Podcast gehört hat und dich dann wieder trifft.
Ja, der kommt aus dem Gucken gar nicht mehr raus, weil ich den ständig erwähne irgendwie.
Den hast du so gerne. Ich habe den auch gerne. Ich aber finde, findest du den auch sexy?
Ja, schon. Ich finde fast niemand mehr sexy, was ganz praktisch ist, weil ich finde auch fast niemand mehr sexy. Aber den Jörg Pilawa
auch vorgestern besprochen,
gut.
Der ultimative Test, geh an der Baustelle vorbei.
Ja, ganz genau.
Und
hallo, ich
heraus.
Bin hier. Ja, geh aus dem Weg, wie der Laster kommt.
Ja, okay. Das Mörtel. Das auch hier.
Wenn ich einen Tag lang ein Kaugummi wäre, dann im Mund von?
Oh.
In wessen Mund wärst du mal gerne? Jetzt sag es einfach.
Oh. I can't say it.
Please say it.
No, I can't say it.
Aster Schwinz, please say it now.
No, that's beyond.
It's beyond. Wer ist es denn? Dann kann ich es ja beurteilen, ob es beyond ist. Gibt es irgendjemand, von dem du dich mal so richtig gerne durchkauen lassen würdest? So, ein Kaugummi.
Also wenigstens, also ich meine ein Lutschbonbon vielleicht.
Okay, dann von wem
so
wärst du gerne das Lutschbonbon?
Echte.
Oh, aber so, wo die so immer so machen, so und dann würde ich grob am Gaumen kleben.
Also ehrlich gesagt möchte ich dann lieber Lutschbonbon im Mund einer Frau sein. Jetzt muss ich die Frau finden.
Mhm.
Denn wenn ich mir eine Frau vorstelle, die ein Lutschbonbon lutscht, und dann finde ich das, ich glaube, das ist ein schöner Anblick.
Ja.
Und wenn ich mir so mal mit so einem Lutschbonbon vorstelle.
Ja, aber du bist ja das Lutschbonbon, du siehst ja nichts, du bist ja da drin im Mund unter der Zunge.
Ich möchte
du willst
kein
das Lutschbonbon
nein,
von Meryl Streep sein. Na, siehst du, jetzt wirst du schwach.
Na, das ist süß. Das finde ich süß.
Warum habe ich an Antonio Banderas bei dir gedacht?
Auch nicht schlecht.
Siehst du?
Oh.
Siehst du?
Oh, doch, der ein oder andere kommt jetzt dann auch nochmal. Wie heißt der? Badem?
Oh ja. Und ich muss ja auch sagen, Joaquin Phoenix. Aber der ist vielleicht ein bisschen zu Psycho. Ich könnte nicht so gut einen Mann betreuen im normalen, weil ich bin eher so ein Alltagstyp. Ich bin ja nicht so die crazy Chick für die Schauspielerei, rote Teppiche, Dings und so, weil dann irgendwie geht's drum, kann der Typ am Abend irgendwie kriegt der gut die Hülle über das Trampolin gezogen, dass es da nachts nicht drauf regnet. Das sind so die Kriterien, nach denen ich auswähle. Da bin ich mir bei Joaquin Phoenix eben nicht sicher. Deswegen habe ich ihn noch nicht angerufen.
Doch, aber ich glaube, der ist gut da drin.
Meinst du?
Doch, ich glaube, doch.
Okay, gut, doch, dann ruf ihn doch
sonst
an.
Sonst fänden wir den auch nicht so gut.
Ja.
Und gerade die so, die gut in diesem Genre funktionieren und gut Psycho-Rollen spielen können, das sind oft
die normalsten von allen.
Die gesündesten.
Okay.
Ja, gut. Weiter.
Okay, also ich höre jetzt aber ich schon jetzt raus, aber Antonio Banderas habe ich jetzt mal für mich so verbucht. Wenn ich einen Tag lang die Figur von Sylvie Mais hätte, dann, das ist ja für die Esther geschrieben, das Spiel, die hat ja eine Figur wie Sylvie Mais,
bitte,
nur in groß.
Nein.
Nein?
Nein, vor allen Dingen habe ich gelernt, ich habe erst kürzlich gelernt, nicht, dass ich das ein oder andere Mal nicht mit dem Gedanken gespielt hätte, das ist ein bisschen,
Ja.
Aber diese Silikonkissen,
ja,
die bleiben immer kalt.
Das wäre mir scheißegal, wenn es hinterher so aussieht.
Nein.
Doch, ich meine, wie viele Leute fassen einem denn an die Brüste?
Du doch dir selbst.
Ach so,
aber
ich mir
das
selber.
Ist ja auch
so, ja, klar,
innen, das ist
Tag
ja nicht
natürlich.
Nur, dass du von außen, sondern es ist dir ja dann, also das strahlt ja auch nach innen.
Aber dann hat man die ganze Zeit Gänsehaut, das ist noch ein bisschen geiler.
Und wenn man dann noch ein Lutschbonbon isst.
Ich als Lutschbonbon, ich in meiner Funktion als.
Wie sehe ich hier überhaupt aus?
So, wenn ich einen Tag lang mit der Queen verbringen dürfte.
With the Queen.
With the Queen. What would you ask her? Or maybe what would you do with her?
Actually, I would go for a hunt with her.
Ja.
Because she's a hunter.
Ja, aber ich weiß nicht, ob ich jetzt so ein richtig lockeres Gespräch mit ihr so hinkriegen würde.
Du, doch.
Meinst du?
Doch.
Meinst du, die kann viel, weil die hat viel Themen, wo ich nicht mitreden kann. Reiten, Wetten, Politik, Familienkrach und so.
Kannst du nicht mitsprechen.
Nee.
Hausaufgaben. Ich
Meinst
glaube,
du, die
wenn man
hat
mit der
oh Gott, stell dir
mal
vor,
über die Hausaufgaben der Kinder spricht.
Wenn man ihr einfach mal aus der Sicht einer normalen Frau mal erzählt, wie es ist, mit dem Kind Hausaufgaben zu machen. Meinst du, das würde sie interessieren? Ich bin mir nicht sicher.
Ich glaube, dass die Hausaufgaben mit ihren Kindern gemacht hat. Das ein oder andere Mal. Ich glaube, die ist eigentlich Let's take a flight and go to London.
Okay, die sollen sich drum kümmern hier. Ich habe ja ein Riesenbüro hier. Die sitzen wahrscheinlich schon und buchen einen Flug. Jetzt, ja.
Den Bürgermeister von Fürnheim nicht vergessen, wegen dem Wendehammer.
Ja, wegen dem Wendehammer. Ich hoffe, dass all unsere Zuschauer und Zuhörer das Interview von Anfang an gehört haben, weil so oft, wie das Wort Wendehammer jetzt gefallen ist, hat vielleicht auch das falsche Bild im Kopf. Wenn ich einen Tag lang Beyoncé wäre. Ich weiß sofort, was ich dann machen würde. Beyoncé kann in hohen Schuhen in so einen kosakenartigen, weißt du, so runter und dann wieder so hoch. Das kann Helene Fischer auch. Das hat sie mir mal vorgemacht und das hat mich so fertig gemacht, weil alleine die Vorstellung, dass ich mit meinem Körper einmal so in die Hocke und dann wieder so hoch und das Ganze mit
das
hohen Schuhen.
Das konnte nur der Mann von Genghis Khan.
Ja, ganz genau. Aber es kann eben die Beyoncé, kann es halt auch.
Dann hat sie es auch verdient, dass sie die, ich weiß es nicht, sechstreichste Frau
der
Musikgeschichte, der amerikanischen, der also.
Finde ich auch.
Das hat sie dann verdient, wenn sie das kann. Was? Also wenn ich Beyoncé wäre,
ja,
würde ich mir selbst zeigen, dass ich den Kosaken-Stöckelschuh Schritt kann. Und ich würde aufnehmen, dass meine Beyoncé-Knie dabei kein Geräusch machen.
Wir können jetzt nicht aufhören. Ich kriege Zeichen, wir sollen aufhören. Ja, jetzt ist gerade so schön.
Ich muss auch mal.
Ich wirklich?
Also.
Wenn ich, wenn ich unsichtbar wäre, letzte Frage. Wenn ich einen Tag lang unsichtbar wäre.
Wäre ich vielleicht mal bei Antonio Banderas? ich wäre ja dann kein Lutschbonbon.
Du wärst so, wie du bist. Aber halt unsichtbar.
Aber tastbar.
Ja, also.
Und dann weiß ich, dass Antonio sowas sagen würde. Estoy muy feliz que no tienes tetas falsas.
Was sind tetas falsas?
Falsche Brüste.
Du bist sehr, sehr schön.
Falsche Brüste.
Und du bist
falsche
sehr Brüste. Toll, dass du keine porque? Falschen Brüste hast, weil,
genau,
ich übersetze.
Son fríos.
Sie sind kalt.
Siempre.
Genau. Denn falsche Brüste sind immer kalt. Immer.
No te puedo ver.
Ja, ja.
Pero te puedo tocar.
Aber deine sind warm. Die kann ich jetzt anfangen.
Nein, ich kann nicht.
Stopp. Meine Damen und Herren, Esther Schweins, bevor sie hier völlig in Rage gerät, müssen wir an dieser Stelle abbrechen. Allerdings muss man sagen, Esther hat natürlich auch einen guten Tag hingelegt. Sie war Lutschbonbon bei Antonio Banderas, hat sich einmal von ihm den warmen Körper, sage ich jetzt mal vorsichtig, befühlen lassen und vermutlich wird entweder eine Telefonzelle in Bad Wimpfen oder ein Wendehammer in Firnheim nach ihr benannt. Und das alles, weil sie hier war in der Baba-Radio-Show. Esther, es war wunderschön mit dir.
I loved it.
Tschüss.
Tschüss.
So, das war doch sehr schön. Hoffentlich gibt's noch einen dritten Teil von diesem Film. Dann haben wir beide nochmal die Chance dort.
Ich muss mir die jetzt mal angucken. Wie heißt der nochmal?
Love Machine. Thomas Stipsitz ist ein österreichischer Film. Und nachdem ich so Ösi verrückt bin, habe ich gesagt, das spiele ich mit. Scheißegal.
Also Teil 1 gibt es schon, ist schon draußen.
Teil 1 ist draußen.
Und 2 jetzt
Teil
mit 2 der
kommt mit der Esther. Und Teil 3 spielen wir gemeinsam, machen wir zu zweit fertig.
Oh yeah.
Eine oben, einer unten. So, bitte. Vielen Dank, das war's. In der nächsten Woche, Entschuldigung, kommt neuer Gast, neues Glück. Ich bin gespannt, worum es dann geht. Ich freue mich drauf und Clemens hat auch schon den Bleistift gezückt, um wieder die Höhepunkte mitzuschreiben. Bis dann, alles Gute, eure Babsi.
Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio-App und im Web. barbaradio.de